Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Vermeintliche Kleinigkeiten haben oft eine große Wirkung. Ein fröhlicher, unbedachter Urlaubspost in den sozialen Medien, ein sichtbares Adressschild auf dem Gepäck und man findet zu Hause eine leere Wohnung vor. Ein falsches Wort zur falschen Zeit und eine Beziehung zerbricht. Handlungen haben Konsequenzen. Ursache und Wirkung, das sind Realitäten, denen wir uns immer wieder stellen müssen. Und nicht nur unsere Handlungen haben Konsequenzen, auch die Dinge, die wir unterlassen, wirken. Das sind manchmal nur sehr kleine Dinge, ein klein bisschen Sauerteig, der den kompletten Teig durchsäuert, eine faule Kartoffel, die bei der Ernte nicht aussortiert wurde, und die Fäulnis breitet sich im ganzen Kartoffelkeller aus. Auch die Bibel liefert uns Beispiele dafür. Da ist der vermeintlich harmlose Blick auf die Kurven der Nachbarin und der große König David bricht die Ehe und begeht einen Mord, der ihn gleich 4 seiner Kinder kostet und die öffentliche Vergewaltigung seiner Nebenfrauen mit sich zieht. Es ist dringend. Es ist dringlich, mit unseren Blicken, mit unseren Gedanken, mit unseren Worten und Taten sorgsam umzugehen. Und ein Text, der uns diese Dringlichkeit deutlich vor Augen führt, das ist der biblische Bericht über die Belagerung von Ai in Josua 7. Ihr findet den Predigttext auch auf euren Gottesdienstzetteln. Ich empfehle heute Morgen, eure Notizbücher rauszunehmen und mitzuschreiben, zumindest die Gliederungspunkte, es sind deren 8. Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas vom Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel, und sprach zu ihnen: Geht hinauf und erkundet das Land. Und als sie hinaufgegangen waren und Ai erkundigt hatten, kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm: Lass nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn ihrer sind wenige. So zogen hinauf vom Volk etwa 3.000 Mann, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann. Sie hatten sie nämlich vor dem Tor bis zu den Steinbrüchen gejagt und am Abhang erschlagen. Da verzagte das Herz des Volks und ward zu Wasser. Josua aber zerriss seine Kleider, fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend samt den Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sprach: Ach Herr, Herr, warum hast du dies Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? Oh, dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf. Warum liegst du da auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben es verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. Darum kann Israel nicht bestehen vor seinen Feinden, sondern sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Stehe auf, heilige das Volk und sprich: Heiligt euch auf morgen, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel. Darum kannst du nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte von euch tut. Und morgen früh sollt ihr herzutreten, ein Stamm nach dem anderen. Und welchen Stamm der Herr treffen wird, der soll herzutreten, ein Geschlecht nach dem anderen. Und welches Geschlecht der Herr treffen wird, das soll herzutreten, ein Haus nach dem anderen. Und welches Haus der Herr treffen wird, das soll herzutreten, Mann für Mann. Und wer so mit dem Gebannten angetroffen wird, den soll man mit Feuer verbrennen, mit allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und einen Frevel in Israel begangen hat. Da machte sich Josua früh am Morgen auf und ließ Israel herzutreten, einen Stamm nach dem anderen, und es wurde getroffen der Stamm Juda. Und als er die Geschlechter Judas herzutreten ließ, wurde getroffen das Geschlecht der Serachiter. Und als er das Geschlecht der Serachiter herzutreten ließ, wurde Sabdi getroffen. Und als er sein Haus heraustreten ließ, Mann für Mann, wurde getroffen Achan, der Sohn Kamis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs aus dem Stamm Juda. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast, und verhehle mir nichts. Da antwortete Achan Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels. So habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in der Erde unter meinem Zelt und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zum Zelt, und siehe, es war verscharrt in seinem Zelt und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten es zu Josua und zu allen Israeliten und legten es nieder vor dem Herrn. Da nahm Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder und Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und führte sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sprach: Weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Und als sie gesteinigt hatten, machten sie über ihm einen großen Steinhaufen. Der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zorns. Daher nennt man diesen Ort auch Tal Achor, bis auf diesen Tag. Josua 7. Ich möchte beten. Jesus Christus, segne du das Reden und das Hören deines Wortes. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Diese Episode aus der Landnahme in Kanaan zeigt uns sehr drastisch die verheerende Wirkung von Sünde. Sie malt uns ein Bild davon, welche Konsequenzen es hat, wenn du und ich, wenn wir inkonsequent sind, wenn wir nachlässig mit Gottes Geboten umgehen und gleichgültig gegenüber dem Leben unserer Mitmenschen sind. Am Beispiel Achans lernen wir nicht nur, welche Gefahr die Sünde für unser Leben mit sich bringt, für unser eigenes, sondern auch, welche Bedrohung unsere Sünde für unsere Mitmenschen darstellt. Ja, Sünde ist nie eine Privatangelegenheit. Sünde wirkt immer. Sie bleibt nicht ohne Auswirkung. Sie wirkt fatal. Und das ist der Predigttitel auch heute Morgen: Fatale Sünde. Fatale Sünde. Das Volk Israel ist unter Mose erfolgreich aus dem Land Ägypten ausgezogen. Es hatte, übrigens auch als Konsequenz ihrer Sünde, 40 Jahre lang die Wüste durchzogen. Und Josua wird nach dem Tod Moses der neue Heerführer der Israeliten. Er führt jetzt das Volk im Auftrag Gottes in das gelobte Land. Und dabei hat er den Auftrag, die dort lebenden Kanaaniter kompromisslos zu töten. Er vollstreckt Gottes Gericht an den heidnischen Völkern und straft somit ihren Götzendienst. Das Volk soll keine Gefangenen machen. Das hatte Gott so vorherbestimmt, damit sich die Israeliten den Götzendienst der Kanaaniter nicht abgucken konnten und nicht verführt werden. Das war schon einmal geschehen im Zusammenhang mit den Midianitern. Da gab es eine Orgie zu Ehren des Baal Peor. Und infolgedessen hatte Gott eine Plage über das Volk geschickt, wo Zehntausende bei gestorben sind. Das Volk Israel sollte ein heiliges Volk unter der Herrschaft ihres heiligen Gottes sein, allein auf ihn vertrauen, allein ihm gehorchen. Der Eroberungskrieg scheint zunächst vielversprechend. Josua erzielt einige militärische Erfolge. Und mit der Eroberung Jerichos hat der Feldzug seinen bisherigen Höhepunkt erreicht. Die erste Festung im gelobten Land. Gott hatte seine große Macht erneut demonstriert und die gewaltigen Mauern der Stadt einstürzen lassen. Und nun fordert Gott für diesen Sieg, alle Beute allein ihm zufallen zu lassen. Nicht alles zu gleichen Teilen. Gott selbst hatte für sein Volk gekämpft. Und alles, was diese Stadt in sich barg, alles Leben, alle Habe, beansprucht der lebendige Gott für sich. Es ist Gebanntes. Es ist mit allem Gott verfallen. Es ist ihm ausgeliefert. Also eine ganz klare Ansage. Und trotzdem haben wir gesehen, wie die Geschichte weitergeht. Und man fragt sich, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Und das in mehrfacher Hinsicht. Ja, zunächst gegenüber dem Volk, dann gegenüber Achan, seiner Sippe und sogar seinem Besitz. Warum wird da so hart durchgegriffen? Was läuft da verkehrt? Wieso führt der Diebstahl eines Einzelnen den Tod von so vielen herbei? Wieso bringt so eine vermeintliche Kleinigkeit die militärischen Anstrengungen eines ganzen Volks fast zum Erliegen? Was macht die Sünde so fatal? Warum ist es so wichtig, diszipliniert mit Blicken, mit Gedanken umzugehen? Und warum ist es so wichtig, nicht wegzusehen, wenn andere sündigen? Warum ist es gefährlich, Sünde in der Gemeinde zu dulden? Und warum ist es notwendig, Gemeindezucht zu üben, den Sauerteig, wie wir vorhin in der Lesung gehört haben, rauszufegen? Der erste Punkt, auf den wir stoßen bei der fatalen Sünde, ist: Deine Sünde schadet vielen. Der erste Punkt: Deine Sünde schadet vielen. Das ist der erste Vers. Aber die Israeliten vergriffen sich an dem Gebannten. Denn Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs vom Stamm Juda, nahm etwas vom Gebannten. Da entbrannte der Zorn des Herrn über die Israeliten. Ist euch was aufgefallen? Gottes Wort sagt uns, dass sich die Israeliten am Gebannten vergriffen und der Zorn des Herrn über die Israeliten entbrannte, obwohl nur eine Person, nämlich Achan, wirklich tätig war. Wieso? Das Volk Israel damals war eine Theokratie. Das heißt, Gott selbst herrschte über das Volk. Er lebte mitten unter dem Volk und deshalb musste das Volk heilig sein. Jeder Ungehorsam verunreinigte, kontaminierte gewissermaßen das ganze Lager. Stand etwas zwischen dem Volk und Gott, ging Gott nicht mit dem Volk. Das Gebannte gehörte Gott. Ich habe in der Predigt zu 1. Samuel 15 bereits näher dieses Thema mit dem Gebannten erläutert. Wer das nochmal nachhören möchte, kann das unter www.beg-bielefeld.de tun. Das ist die Predigt vom 12. Juni dieses Jahres. Jericho war die erste eroberte Festung und damit die Beute, die Erstlingsfrucht für Gott. Später durfte das Volk auch Beute machen, aber hier an dieser Stelle fordert Gott zunächst kompromisslos den Gehorsam des Volks. Und er warnt auch ausdrücklich, dass der Diebstahl das ganze Volk ins Unglück stürzen würde. Josua 6, Vers 18. Und dennoch ist Achan diesem Befehl ungehorsam und nimmt etwas mit. Und bei der Menge der Beute wird das sicherlich nicht unbemerkt vonstatten gegangen sein. Und es ist sehr verwunderlich, dass da niemand etwas zu gesagt hat oder den Diebstahl angezeigt hat. Dabei hatte man die Zuverlässigkeit und die Macht Gottes gerade erst feststellen können. Achans Sünde verführt sein nächstes Umfeld zur Mittäterschaft durch Passivität und Bequemlichkeit. Wer Unrecht sieht und schweigt, der macht sich mitschuldig. Wer das sieht, wer davon weiß und nicht handelt, der lädt selbst Sünde auf sich. Und da gibt es keine Möglichkeit für so ein kumpelhaftes "Wir sind doch alle Sünder". Hier bleibt nur der Gehorsam gegenüber dem lebendigen Gott. Wisst ihr, als ich mich das erste Mal mit diesem Text befasst habe, überlegt, wie kann man diese Predigtgliederung am besten formulieren? Sünde schadet vielen, unsere Sünden schaden vielen, aber das lässt dieser Text nicht zu. Er lässt es nicht zu, sich hier hinter einer allgemeinen Aussage oder einem Kollektiv zu verstecken. Auch ein förmliches Sie fällt da weg, wenn wir auf einmal vor diesem Text sitzen und dieser bohrende Finger auf einmal auf uns selbst zeigt. Hier bleibt nun direktes Du. Ich und meine Sünden werden wir gleich noch singen. Das ist es. Unser Herr zeigt uns hier, du bist der Mann. Deine Sünde schadet vielen. Deine. Der nächste Punkt, den wir an diesem Text lernen können, ist, deine Sünde lässt dich scheitern. Deine Sünde lässt dich scheitern, der zweite Punkt. Verse 2 bis 5 sind das. Und Josua sandte Männer aus von Jericho nach Ai, das bei Bet-Aven liegt, östlich von Bethel, und sprach zu ihnen, geht hinauf und erkundet das Land. Und als sie hinaufgegangen waren und Ai erkundet hatten, kamen sie zu Josua zurück und sprachen zu ihm, lass nicht das ganze Kriegsvolk hinaufziehen, sondern etwa 2.000 oder 3.000 Mann sollen hinaufziehen und Ai schlagen, damit nicht das ganze Volk sich dorthin bemühe, denn ihrer sind wenige. So zogen hinauf vom Volk etwa 3.000 Mann, aber sie flohen vor den Männern von Ai. Und die Männer von Ai erschlugen von ihnen etwa 36 Mann. Sie hatten sie nämlich von dem Tor bis zu den Steinbrüchen gejagt und am Abhang erschlagen. Da verzagte das Herz des Volks und ward zu Wasser. Josua erweist sich zunächst als überlegter und guter Heerführer. Er marschiert nicht blind drauf los, kein schwärmerischer Gotteskrieger, sondern besonnener Feldherr. Er sendet Aufklärer los und er lässt erstmal ein Lagebild erstellen. Er ist darin ein gutes Vorbild. Auch Kinder Gottes mit allen dazugehörigen Verheißungen sollen ihren Verstand nicht an der Garderobe abgeben, sondern auch wir sollen nüchterne und besonnene Knechte sein und auch durchaus klug und taktisch vorgehen. Vor der geplanten Offensive hält Josua dann Rat mit seinen Kundschaftern. Das Risiko ist überschaubar, der Ort nicht besonders groß, und so hört Josua dann auf den Rat, nur etwa 3.000 Mann ins Feld zu schicken. Die Situation scheint erstmal erfolgsversprechend, aber dann scheitert sie völlig. Anstatt des schnell erwarteten Sieges kommt die bittere Niederlage. 36 Israeliten sterben. Das ist ein hoher Preis, den das Volk hier zahlen muss. Wir sind es ja mittlerweile von Hollywood gewohnt, dass wir immer in diesen riesigen, epischen Schlachtenkategorien denken mit zigtausenden. Aber es hat bisher nur Erfolge gegeben auf diesem Feldzug. Und man hatte gerade gesehen, wie stark Gottes Macht ist und wie stark er eigentlich wirkt, wie er die Mauern von Jericho umgestürzt hat. Und Josua hatte die Zusage, dass Gott selbst, dass er mit seinem Volk sein würde. Die Kundschafter hatten Josua ein leichtes Spiel versprochen. 2.000 oder 3.000 Mann sollten das Ganze eben mal im Eilverfahren erledigen. Und Josua geht noch nicht mal ein Risiko ein, sondern er nimmt die 3.000 Mann, also schon die höhere Zahl, und geht auf Nummer sicher damit. Aber er hatte seine Rechnung ohne die Sünde gemacht. Wir finden hier in diesem Text auch keinen Hinweis, dass er vorher den Herrn befragt hätte. Von Achans Vergehen wusste er nichts, konnte er auch nicht. Der Grundbefehl war klar, die Heiden müssen weg, das Land muss eingenommen werden, bis hierher hat es geklappt, so weit, so gut, also los. Die Überraschung war furchtbar. 36 Tote, das Heer geflohen, das Volk ängstlich, verzagt, völlig am Boden. Das Herz des Volkes ward zu Wasser. Deine Sünde lässt dich scheitern. Wir werden keinen Erfolg haben, wenn wir uns gegen Gott stellen. Du wirst keinen Erfolg haben, wenn du bewusst gegen das handelst, was Gott will. Das stimmt zum einen ganz grundsätzlich. Also wer nicht mit Jesus Christus lebt, wer in dem Status der Sünde lebt und keine Vergebung seiner Sünden hat, der wird in Ewigkeit scheitern. Der wird nie an das Ziel mit der Gemeinschaft, mit der ewigen Gemeinschaft mit Gott kommen. Er wird in der ewigen Trennung von Gott, weg von allem, was gut ist, in der Verdammnis existieren müssen. Aber das stimmt auch für Christen. Das stimmt auch mit den Plänen und Projekten im Alltag, die jeder Einzelne von uns hat. Geistliche Kompromisse werden niemals Erweckung mit sich bringen. Und schlimmer als die zerstörten Pläne ist die zerstörte Beziehung zu Gott. Damit sind wir beim dritten Punkt. Deine Sünde trübt deine Beziehung zu Gott. Deine Sünde trübt deine Beziehung zu Gott. Verse 6 bis 9. Josua aber zerriss seine Kleider und fiel auf sein Angesicht zur Erde vor der Lade des Herrn bis zum Abend samt den Ältesten Israels, und sie warfen Staub auf ihr Haupt. Und Josua sprach: Ach Herr, Herr, warum hast du dies Volk über den Jordan geführt und gibst uns in die Hände der Amoriter, um uns umzubringen? Oh, dass wir doch jenseits des Jordans geblieben wären. Ach Herr, was soll ich sagen, nachdem Israel seinen Feinden den Rücken gekehrt hat? Wenn das die Kanaaniter und alle Bewohner des Landes hören, so werden sie uns umringen und unseren Namen ausrotten von der Erde. Was willst du dann für deinen großen Namen tun? Josua versteht die Welt nicht mehr. Josua versteht Gott nicht mehr. Der lebendige Gott, der hatte ihm so herrliche Zusagen gemacht. Er hatte ihn zum Heerführer bestimmt. Er sollte getrost und unverzagt sein. Er hat ihn grandiose Erfolge erleben lassen. Zuletzt jetzt Jericho und dann dieses Desaster. Was mag da in Josua vorgegangen sein? Hatte Gott seine Pläne geändert? Hatte Josua möglicherweise falsch gehandelt? Hatte Gott ihn verworfen? War er zu schlecht für den Auftrag? Das Volk war völlig entmutigt. Das ist fatal, wenn man vor so einem Volk stehen muss, wenn man an die Spitze berufen ist. Vielleicht fürchtet Josua auch eine Meuterei, nun da doch der Herr offensichtlich von ihm gewichen ist. Josua geht sogar davon aus, dass Gott die Vernichtung des Volkes beschlossen haben könnte. Und er stellt fest, dass hier Gottes Name verunehrt wurde. Josua ist ratlos. Und er zeigt uns in diesem Zustand, welche Auswirkung die Sünde auf unsere Beziehung zu Gott hat. Wie fatal die Sünde da ist. Es war nicht Josua, der gesündigt hatte. Aber es war die Sünde, die zwischen Josua und dem Anführer des Volkes und dem lebendigen Gott stand. Sünde trübt immer unser Verhältnis zu Gott. Der Mensch, der ohne Gott lebt, also in Sünde, der hat überhaupt keine Beziehung zu Gott. Und der Christ, der sündigt, der stapelt lauter Ballast zwischen sich und seinen Herrn, sodass er den Blick auf ihn und auf seine Wege völlig verliert. Unreife Entscheidungen trifft, unsicher ist und unbeständig in seinen ganzen Wegen. Das Neue Testament nennt das auch den Heiligen Geist dämpfen, der ja in jedem Gläubigen wohnt. Wenn wir in unserem Leben Sünden dulden und sie nicht im Gebet bereinigen, dann lassen wir diese Sünden unser Denken anstelle des Heiligen Geistes prägen. Wir machen das, was Gott und seiner Weisheit nicht entspricht, unserem Wesen zu eigen, und prägen den Stempel der Sünde auf unser Leben. Und deshalb ist es so wichtig, Sünden zu bekennen, wenn wir sie bemerken. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder in die Arme Jesu Christi fliehen, dass wir uns immer wieder, wie er das mal genannt hat, von ihm die Füße waschen lassen. Diese spürbaren Konsequenzen der Sünde, die sind schlimm. Die sind fatal, aber es ist noch nicht das Ende, es bleibt nicht dabei. Gott verurteilt diese Sünden nämlich. Das ist der nächste Punkt, der vierte Punkt. Deine Sünde zieht Gottes Urteil auf sich. Verse 10 bis 15. Da sprach der Herr zu Josua: Steh auf. Warum liegst du da auf deinem Angesicht? Israel hat sich versündigt. Sie haben meinen Bund übertreten, den ich ihnen geboten habe, und haben von dem Gebannten genommen und gestohlen und haben es verheimlicht und zu ihren Geräten gelegt. Darum kann Israel nicht bestehen vor seinen Feinden, sondern sie müssen ihren Feinden den Rücken kehren, denn sie sind dem Bann verfallen. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Steh auf, heilige das Volk und sprich: Heiligt euch auf morgen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Es ist Gebanntes in deiner Mitte, Israel. Darum kannst du nicht bestehen vor deinen Feinden, bis ihr das Gebannte von euch tut. Und morgen früh sollt ihr herzutreten, ein Stamm nach dem anderen. Und welchen Stamm der Herr treffen wird, der soll herzutreten, ein Geschlecht nach dem anderen. Und welches Geschlecht der Herr treffen wird, das soll herzutreten, ein Haus nach dem anderen. Und welches Haus der Herr treffen wird, das soll herzutreten Mann für Mann. Und wer so mit dem Gebannten angetroffen wird, den soll man mit Feuer verbrennen, mit allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und einen Frevel in Israel begangen hat. Gott benennt die Sünde. Er zeigt dem verunsicherten Josua ganz klar die Ursache und die Wirkung auf. Israel hat sich versündigt und durch den Raub am Gebannten gegenüber Gott sind sie vertragsbrüchig geworden. Das ist Vers 11. Darum wird er nicht mit ihnen sein und sie können vor ihren Feinden nicht bestehen. Das betont er zweimal. Und das ist auch der entscheidende Vers in diesem ganzen Text. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Vers 12b. Damit ordnet Gott dann dieses Verfahren an, dieses Losverfahren. Das meint das, wenn Gott jemanden trifft, durchs Lostreffen. Das waren diese beiden Lose, Licht und Recht, die der Hohepriester in dieser Orakeltasche mit sich trug. Der Schuldige soll damit offenbart werden und dann spricht er das Urteil, Vers 15. Und wer so mit dem Gebannten angetroffen wird, den soll man mit Feuer verbrennen, mit allem, was er hat, weil er den Bund des Herrn übertreten und einen Frevel in Israel begangen hat. Gottes Urteil über den Sünder ist der Tod. Die Sünde zieht immer den Tod nach sich. In Römer 6 heißt es, der Tod ist der Sünde Sold. Römer 6, Vers 23. Die Sünde ist nicht nur etwas, das diesseitige Konsequenzen hat, eben die Strafe in sich selbst schon mit sich trägt. Das ist ja das, was William Paul Young mit seinem Buch Die Hütte aussagen will. Ja, er leugnet ein Urteil Gottes über die Sünde und beschränkt die Wirkung auf verschlechterte Lebensumstände oder unangenehme Gefühle im Diesseits. Das ist eine ganz fatale Irrlehre. Und es ist tragisch, dass das Buch und mittlerweile auch der Film im Evangelikalismus so viel Zuspruch gefunden hat. Das ist viel zu harmlos gedacht. Sünde richtet sich immer gegen den ewigen Gott. Und deshalb ist auch die Strafe für die Sünde ewig. Gottes Urteil über die Sünde ist der Tod. Wir kommen damit nicht davon. Gott urteilt nicht einfach oder allgemein über Sünde, sondern ganz konkret über deine und über meine Sünden. Und er handelt nicht willkürlich, sondern er offenbart die Sünde. Gott schafft klare Verhältnisse. Und er lässt keinen Zweifel daran, dass er gerecht richtet und dass er den Richtigen trifft. Der nächste und fünfte Punkt, deine Sünde kommt ans Licht. Deine Sünde kommt ans Licht, die Verse 16 bis 18. Da machte sich Josua früh am Morgen auf und ließ Israel herzutreten. Einen Stamm nach dem anderen und es wurde getroffen der Stamm Juda. Und als er die Geschlechter Judas herzutreten ließ, wurde getroffen das Geschlecht der Serachiter. Und als er das Geschlecht der Serachiter herzutreten ließ, wurde Sabdi getroffen. Und als er sein Haus herzutreten ließ, Mann für Mann, wurde getroffen Achan, der Sohn Karmis, des Sohnes Sabdis, des Sohnes Serachs aus dem Stamm Juda. Die Schlinge wird enger. Sie zieht sich fest. Durch das Losverfahren entlarvt Gott den Schuldigen. Und wir fragen uns, was mag wohl in Achan vorgegangen sein? Er wusste ja, dass er der Täter war. Er sah, dass der Personenkreis um ihn herum immer kleiner wurde. Und dennoch beharrt er in diesem entsetzlichen Schweigen. Es ist furchtbar zu sehen, wie er trotz allem Wissen über den lebendigen Gott bis zum Schluss hofft, so davon zu kommen, wo doch das Urteil schon feststand und wo er gesehen hatte, wie mächtig Gott ist. Ja, wie sich dessen Verheißungen sogar vor Achans Augen erfüllt haben. Und wir fragen, Achan, warum kommst du jetzt nicht? Warum bekennst du nicht? Es kommt doch jetzt sowieso raus. Achan wahrt den Schein bis zum Schluss. Die vage Hoffnung, irgendwie noch davon zu kommen. Achan, der Mann in der Menge. Umsonst. Ihr Lieben, wir können uns vor dem lebendigen Gott nicht verstecken. Er sieht uns. Er sieht in unsere dunkelsten Winkel, wie Nietzsche das formuliert hat. Und es gibt nichts, das nicht eines Tages zur Sprache kommen wird. Warum weigern wir uns so oft, dem lebendigen Gott unsere Schuld einzugestehen, unsere Sünden zu bekennen? Einen vernünftigen Grund gibt es dafür nicht. Das gilt ja jedem, der sich diesem Text hier gegenüber sieht. Deine Sünde kommt ans Licht. Sie bleibt nicht verborgen. Die Bibel sagt, eure Sünden werden euch finden. Gott offenbart die Sünde. Er lässt keinen Zweifel darüber, dass Achan wirklich schuldig ist. Und er kann diese Sünde auch nicht ignorieren. Sünde ist nicht einfach unplanmäßiges Handeln, das irgendwo im Raum steht. Sie ist ein direkter Anschlag auf den lebendigen Gott selbst. Ein Anschlag auf seine Majestät, auf seine Heiligkeit, auf seine Gerechtigkeit. Ein Anschlag auf seine Ehre. Und deshalb der sechste Punkt: Deine Sünde raubt Gott die Ehre. Deine Sünde raubt Gott die Ehre. Das sind die Verse 19 bis 23. Und Josua sprach zu Achan: Mein Sohn, gib dem Herrn, dem Gott Israels, die Ehre und bekenne es ihm und sage mir, was du getan hast, und verhehle mir nichts. Da antwortete Achan Josua und sprach: Wahrlich, ich habe mich versündigt an dem Herrn, dem Gott Israels. So habe ich getan. Ich sah unter der Beute einen kostbaren babylonischen Mantel und 200 Lot Silber und eine Stange von Gold, 50 Lot schwer. Danach gelüstete mich und ich nahm es. Und siehe, es ist verscharrt in der Erde, in meinem Zelt und das Silber darunter. Da sandte Josua Boten hin, die liefen zum Zelt und siehe, es war verscharrt in seinem Zelt und das Silber darunter. Und sie nahmen es aus dem Zelt und brachten es zu Josua und zu allen Israeliten und legten es nieder vor dem Herrn. Damit ist jetzt der endgültige Beweis erbracht, dass Achan der Schuldige ist. Erst das Los, dann das Geständnis, dann der Beweis, der Sack ist zu. Und interessanterweise fordert Josua Achan hier auf, Gott die Ehre zu geben. Was soll das heißen? Kleiner Worship-Gottesdienst vor der Stiftshütte? Eine kleine Show-Einlage, ein bisschen tanzen, mitnichten. Paulus hätte gesagt, das sei ferne. Es ist das Geständnis, mit dem Achan Gott ehren soll. Achans Sünde war ein direkter Angriff auf die Ehre Gottes und nun soll Achan das gerechte Urteil Gottes bestätigen. Ja, so ist es, so war's. Ich bin's gewesen, ich habe gesündigt. Gott hat recht, wenn er mich beschuldigt. Es ist richtig, dass er mich verdammt. Nicht er hat falsch gehandelt, sondern ich. Das heißt es, Gott die Ehre zu geben. Wir müssen begreifen, dass unsere Sünde Gott verunehrt. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Und es ist unsere Berufung, in seinem Sinne zu leben, ihm Ehre zu machen. Unser Herr selbst hat das so formuliert und gesagt: Also lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Matthäus 5, Vers 16. Alles, was wir nicht im Sinne Gottes tun, ist Sünde und das entehrt ihn. Achan hatte ihn entehrt und jetzt soll er diese Ehre wiederherstellen. Denk daran, du sündigst nicht einfach gegen Menschen, sondern du sündigst gegen den lebendigen Gott und raubst ihm die Ehre. Wenn du Gott ehren willst, dann gesteh ihm deine Schuld ein. Sei geistlich arm, wie die Bibel das nennt. In unserem Text fällt auf, wie Achan den Werdegang der Sünde beschreibt. Er sah, es gelüstete ihn, er nahm. Mit Sehen ist hier nicht einfach optisch wahrnehmen gemeint. Achan hat sich näher damit beschäftigt, er hat näher hingesehen, er hat diese Schätze betrachtet. Und dieses Betrachten weckt die Begierde in ihm und schließlich siegt die Begierde und er nimmt. Es ist nicht egal, womit wir uns beschäftigen. Es ist nicht egal, was wir uns ansehen. Unser Herr hat das Auge mal als das Licht des Leibes bezeichnet, das Fenster, das Einfallstor des Körpers. Und er hat gesagt, dass der ganze Leib finster ist, wenn das Auge finster ist. Das, was wir sehen, das bestimmt, was wir tun. Salomo hat es mal so geschrieben, lass deine Augen nicht fliegen zu dem, was du nicht haben kannst. Das ist letztendlich der Ursprung von Begierde, das wiederum der Ursprung von Sünde ist. Der Blick ist der erste Schritt zur Tat. Denken wir nochmal an die Geschichte mit dem König David. Er sah seine Nachbarin baden, er will sie, er nimmt sie, er hofft damit durchzukommen und dann versucht er verschiedentlich seine Sünde zu vertuschen, am Schluss sogar mit Mord. Der Blick zum Verbotenen schafft Begierde, schafft Vergleichswerte, schafft damit Unzufriedenheit und damit die Tat. Oft denken wir einfach viel zu harmlos über die Sünde, selbst als Christen. Diese Haltung, Jesus bezahlt ja, diese göttliche Kreditkartenhaltung. Dieses halbherzige Akzeptieren von Sünde, das ist nur eine maskierte Form von billiger Gnade, wie Bonhoeffer das genannt hat. Wir sind ja noch alle auf dem Weg und keiner ist sündlos. Es ist doch Gott, der alles wirkt. Diese geheuchelte Demut, das ist keine Demut, das ist Gotteslästerung. Diese Haltung ist die, im Judasbrief als eines der Hauptmerkmale von Ketzern genannt wird, verkehren die Gnade auf Mutwillen, Vers 4, Judas, Vers 4. Jesus selbst hat ganz anders über die Sünde gesprochen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Matthäus 5, Verse 29 bis 30. Das bedeutet Kampf. Jesus fordert uns nicht zur Selbstverstümmelung auf. Nicht, dass Missverständnisse verstehen, aber das bedeutet Kampf. Er zeigt uns hier, wie kompromisslos ernst wir das Ganze nehmen müssen. Da ist kein Spielraum. Unsere Sünde bringt Schaden über uns und über viele andere. Und sie bringt uns immer zum Scheitern. Sie treibt einen Riss zwischen uns und dem lebendigen und heiligen Gott. Sie wird von ihm verurteilt, sie wird von ihm ans Licht gebracht als direkten Angriff auf seine Ehre. Und nun ist gut? Ist die Sache geklärt? Wir haben darüber gesprochen. Beim nächsten Mal weißt du es ja, schwamm drüber. Nein. Das wäre ein erneuter Anschlag auf Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir Gott 5 gerade sein lassen, dann bezichtigen wir ihn damit der Ungerechtigkeit. Aber Gott ist gerecht. Und deshalb folgt der 7. Punkt, deine Sünde wird gerichtet. 7. Deine Sünde wird gerichtet, die Verse 24 und 25. Da nahmen Josua und ganz Israel mit ihm Achan, den Sohn Serachs, samt dem Silber, dem Mantel und der Stange von Gold, seine Söhne und Töchter, seine Rinder und Esel und Schafe, sein Zelt und alles, was er hatte, und sie führten sie hinauf ins Tal Achor. Und Josua sprach, weil du uns betrübt hast, so betrübe dich der Herr an diesem Tage. Und ganz Israel steinigte ihn und verbrannte sie mit Feuer. Der Atheist Richard Dawkins ich habe das hier schon mal gesagt, beschimpft in seinem Buch der Gotteswahn, den Gott der Bibel unter anderem als rachsüchtigen, blutrünstigen ethnischen Säuberer und als Kinder- und Völkermordenden Tyrann. Und viele Zeitgenossen würden ihm angesichts dieser Situation sicherlich zustimmen. Ein einziger Diebstahl, dafür erst 36 Tote, ein ganzes Volk in Angst, dann ein aufwendiges Ermittlungsverfahren, dann die Tötung und Verbrennung einer ganzen Sippe samt dem Vieh. Das passt nicht in unser Bild vom liebenden und vom gnädigen Gott. Und es gehört dennoch dazu. Gott ist heilig und gerecht, deshalb kann er die Sünde nicht dulden. Er muss sie richten, weil er sonst nicht gerecht, nicht heilig und auch nicht Gott sein kann. Es gibt in der Bibel keine Kollektivschuld. Und selbst bei diesen großen Gerichten wie über Amalek, ich habe vorhin schon mal auf die Predigt hingewiesen, oder auch bei der Sintflut, da sind immer Schuldige gestorben. Wir dürfen nicht vergessen, dass jede Sünde, so klein sie auch scheinen mag, unfassbar schwer wiegt. Jeder begehrliche Blick reicht aus, einen Menschen für alle Ewigkeit in die Hölle zu verdammen. Der Blick zeigt nämlich schon, dass der Mensch nicht zu Gott passt und dass er eigentlich in eine ganz andere Richtung will und völlig fremd von Gott in seinem Denken und Trachten ist. Er ist genau in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Und wenn Gott gerecht richtet, dann wird er in seinem Urteil eben genau das bei uns feststellen, was wir bei Achan schon gesehen haben. Überführung, Geständnis, Beweise, er wird alles finden, es ist alles da. Und es wäre für Gott durchaus legitim, dieses Gericht, das auch diesen Menschen, die in diesen großen Gerichten mit umgekommen sind und ihnen ohnehin eines Tages im jüngsten Gericht bevorstand, auch schon vorzuziehen. Aber in Achans Fall ist die Familie auch ganz direkt mit schuldig, mit involviert. In einem Zelt ist es unmöglich, etwas heimlich zu vergraben. Und die Familie Achan fällt durch ihre Mitwisser und somit auch Mittäterschaft mit unter den Bann. Die Gerechtigkeit fordert aber auch, dass das Urteil, das Gott spricht, nicht folgenlos bleibt. Stellt euch vor, ein betrunkener Raser überfährt ein Kind. Er wird verurteilt und nach dem Urteil sagt der Richter: Sie haben ja jetzt gesehen, was passieren kann. Machen Sie das nie wieder. Ich lasse jetzt die Akte verbrennen. Es war ja das erste Mal. Schönen Sonntag noch. Das wäre unvorstellbar. Und in uns sträubt sich alles gegen diese Vorstellung. Aber interessanterweise ist das, was wir bei irdischen Richtern für unmöglich und für absurd halten, das, was wir uns von dem allein Weisen und von dem ewigen und heiligen und gerechten Gott immer wünschen. Wie passt das zusammen? Gott muss richten. Und er muss die Sünde völlig richten. Und so tut er das hier auch. Die Familie fällt mit unter den Bann. Es ist nicht das einzige Mal, dass sowas in der Bibel passiert, dass uns das da begegnet. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir uns eingestehen, dass wir, dass du und dass ich nichts anderes verdient haben. Unsere Gleichgültigkeit gegenüber Gott, unser Beharren auf unserem eigenen Willen verdient genau dasselbe. Auch meine, auch deine Sünden muss Gott richten. Und er wird das tun. Die Sünde wird gerichtet. Diese Erkenntnis ist niederschmetternd, aber sie ist auch heilsam. Denn ohne diese Erkenntnis ist es unmöglich zu begreifen, wie fatal es um uns bestellt ist und wie dringend wir Gottes Vergebung brauchen. Wie schön wäre es, wenn das auch Richard Dawkins noch begreifen würde. Und das führt uns jetzt zum achten und zum letzten Punkt für heute. Nachdem das Volk Israel Gottes Gericht über Achan vollstreckt hat, kam das Verhältnis zu Gott wieder ins Reine. Der achte Punkt, deine Sünde kann vergeben werden. Deine Sünde kann vergeben werden. Vers 26. Sie machten über ihm einen großen Steinhaufen, der ist geblieben bis auf diesen Tag. So kehrte sich der Herr ab von dem Grimm seines Zorns. Daher nennt man diesen Ort Tal Achor bis auf diesen Tag. Vers 26. Wir haben gesehen, dass Gottes Gericht über Achan vollständig war. Es ist nichts mehr übrig geblieben. Völlig ausgetilgt. Und nachdem das geschehen war, ließ der Herr ab von dem Grimm oder von der Glut seines Zorns. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Die Zuversicht für die weitere Eroberung kommt wieder. Das Wissen, dass der lebendige Gott sein Volk nicht verworfen hat, schenkt Trost und Mut. Und wir? Ja, auch uns gilt diese Zusage. Deine, meine und unsere Sünde kann vergeben werden. Und wisst ihr warum? Weil sie schon gerichtet ist. Weißt du, Achan hat die Strafe für seine Sünde bekommen. Aber Gott hat seinen Sohn Jesus Christus für uns zur Sünde gemacht und sein ganzes Gericht an ihm vollstreckt. Unsere Strafe lag auf ihm und deshalb bietet er uns den Frieden mit Gott an. Völlige Vergebung, keine Strafe mehr. Weil Gott die Sünde an seinem Sohn und damit an sich selbst gerichtet hat, obwohl er heilig und ohne Sünde ist, kann er uns alle Sünden vergeben. Die 36 Mann waren immer noch tot. Und der Verlust sicher immer noch schwer für die Angehörigen und die Kameraden. Und so sind sicherlich auch manche Dinge, manche Folgen unserer Sünden, die uns noch wehtun. Kennst du das, wenn du dich nachts im Bett umherwälzt, weil du Dinge aus deiner Vergangenheit gerne ungeschehen machen würdest? Dieses sich kaputt machen über Sünden, die man mal begangen hat und wo man so gerne nochmal die Chance hätte, sie zu ändern. Über den Apostel Petrus wird gesagt, dass er in seinen späteren Jahren jedes Mal, wenn er einen Hahn hat krähen hören, in bitterliche Tränen ausgebrochen ist. Und ich denke, jeder von uns hat so seine Hahnenschreie, die er mit sich rumträgt. Aber wenn du zu Jesus Christus gehörst, wenn du Vergebung für deine Sünden hast, dann hast du Vergebung deiner Sünden. Dann sind sie weg. Dann bist du freigesprochen, völlig frei. Du wirst nie wieder deshalb angeklagt werden. Du musst deshalb nie wieder rot werden oder dich schämen. Die Sünde kann dir nicht in die Ewigkeit folgen. Wenn du Kind Gottes bist, dann darfst du mit dieser Gewissheit und aus dieser Vergebung heraus leben. Wenn nicht, dann gib Gott die Ehre und bekenne ihm, was du getan hast und wisse, deine Sünde kann vergeben werden. Ich komme zum Schluss. Wir haben am Beispiel Achans die furchtbaren Eigenschaften der Sünde gesehen, die fatale Sünde. Deine Sünde schadet vielen, das war der erste Punkt. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Bibel. Um nochmal auf Sauls Ungehorsam im Kampf gegen Amalek zu kommen, das hatte zur Folge, dass einige Jahre später eine ganze Stadt geplündert und entführt wird und Jahrhunderte später um ein Haar alle Juden im Persischen Reich ausgerottet werden. Davids stolze Volkszählung kostet 70.000 Menschen das Leben. Es gibt viele, viele Beispiele in der Bibel, wo vermeintliche Kleinigkeiten große Konsequenzen hatten. Diese Sünden ziehen ihre Schreckensspur noch Jahrhunderte, teils Jahrtausende nach sich. Schaut mal in die Geschlechtsregister der ersten Chronik. Da wird Achan nicht einfach nur so aufgezählt und erwähnt, sondern da heißt es, die Kinder Karmis sind Achan, welcher Israel betrübte, da er sich am Gebannten vergriff. 1. Chronik 2, Vers 7. Untersucht diese Register mal weiter. Schaut mal nach Ruben, nach Saul oder David, wenn davon berichtet wird, welche Söhne David gezeugt hat. Die Kurzbiografie, Gottes Urteil, das über dem Leben Achans steht. Achan, welcher Israel betrübte, da er sich am Gebannten vergriff. Das bleibt stehen. Sünde geschieht nie im stillen Kämmerlein. Du richtest immer ungeheuren Schaden an. Der zweite Punkt, deine Sünde lässt dich scheitern. Es ist die Eigenschaft von Versuchung, dass sie uns weismacht, die Sünde würde folgenlos bleiben, würde uns einen Vorteil, Zufriedenheit oder eine Abkürzung bieten. Aber das stimmt nicht. Sünde bringt dich niemals zum Ziel. Sünde lässt dich immer scheitern. Drittens, deine Sünde trübt deine Beziehung zu Gott. Deine Sünde greift Gott direkt an. Du hältst dir dadurch Gottes Segen gewaltsam vom Leib. Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Vers 12b. Dieser Satz ist der zentrale Satz in diesem Kapitel. Auf diesen Satz laufen alle vorherigen Verse zu und von diesem Satz laufen alle nachfolgenden Verse weg. Ja, am Anfang Gottes Zorn, am Ende Gottes Zorn wendet sich. Dann Katastrophe für Israel, Katastrophe für Achan. Josua und die Ältesten vor Gott, Israel vor Gott. Gott offenbart das Problem, Gott offenbart die Lösung. Und genau in der Mitte, in diesem Chiasmus, da steht dieser Satz: Ich werde hinfort nicht mit euch sein, wenn ihr nicht das Gebannte aus eurer Mitte tilgt. Das ist die Kernaussage dieses Textes. Deshalb auch diese Schriftlesung, diesen Sauerteig auszufegen. Deine Sünde trübt deine Beziehung zu Gott. Ich erinnere mich selbst an Geschehen. Viele Jahre lang habe ich eine Sünde, die ich an einem Menschen begangen habe, mit mir rumgeschleppt. Immer gedacht, naja gut, bist ein Kind Gottes, Gott hat dir vergeben. Und mittlerweile war das Verhältnis zu diesem Menschen auch wieder ganz gut. Ich wollte auch keine unnötigen alten Wunden aufreißen, also habe ich das Ganze so mit mir getragen in meinem Gebet. Aber ich habe nie Ruhe gefunden. Und ich habe gemerkt, dass viele Projekte, die ich angegangen bin, auch geistliche Projekte, dass die einfach nicht so funktioniert haben, wie ich es gerne hätte. Ich bin immer wieder auf diesen einen Punkt gestoßen. Und dann habe ich nach fast anderthalb Jahrzehnten habe ich diesen Menschen aufgesucht, bin da vorbeigefahren und habe das Ganze angesprochen. Ich gehe davon aus, dass ich immer noch Schaden damit angerichtet habe. Aber ich weiß, dass ich auf dem Rückweg wieder atmen konnte. Ich weiß, dass die Sünde nicht mehr die Beziehung zu Gott getrübt hat. Ich weiß, dass das weg war und dass das eine Riesenbefreiung für das Leben mit sich bringt. Sünde, deine Sünde, meine Sünde trübt unser Verhältnis zu Gott. Der vierte Punkt, deine Sünde zieht Gottes Urteil auf sich. Und Gottes Urteil über die Sünde ist der Tod, Römer 6, Vers 23. Der fünfte Punkt, deine Sünde kommt ans Licht. Wir kommen mit unseren Sünden nicht davon. Irgendwann holen sie uns ein. Spätestens, und das wäre fürchterlich, wenn wir mal vor Gott stehen. Deine Sünde raubt Gott die Ehre. Punkt 6. Alles, was wir aus Egoismus heraus tun, das raubt Gott die Ehre. Immer dann, wenn wir zuerst an uns selbst denken, dann sprechen wir Gott gegenüber unser Misstrauen aus, dass er uns nicht gut versorgt, dass wir es besser wissen als er. Und wenn wir unsere Schuld nicht bekennen, sondern in unserer Schuld beharren, dann tun wir genau dasselbe. Im ersten Johannesbrief heißt es, so wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum, also Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. 1. Johannes 1, Vers 10. Gib Gott die Ehre, denn, siebter Punkt, deine Sünde wird gerichtet. Der Jakobusbrief sagt, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Gott kann nicht einfach durch seine Finger sehen, weil er gerecht und heilig ist. Aber er hat am Kreuz von Golgatha den Weg dafür geschaffen, dass du und dass ich das Gericht für die Sünde nicht selbst tragen müssen. Und dass, Punkt 8, deine Sünde vergeben werden kann. Punkt 8, deine Sünde kann vergeben werden. Selbst das Tal Achor, das Unglückstal oder Tal des Unglücks, wenn man das übersetzt, das macht der lebendige Gott zu einem Tor der Hoffnung. Jahrhunderte später schreibt der Prophet Hosea über Israel als treulose Frau, die den lebendigen Gott verlassen hat und fremden Göttern nachläuft. Und dann schreibt Hosea die Worte Gottes, wie er, wie Gott selbst, dieses zerstörte Verhältnis wieder repariert. Und in Hosea 2, die Verse 16 bis 17, da schreibt Hosea: Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihnen reden. Dann will ich ihr, also Israel als Frau, dann will ich ihr von dort her ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und das Tal Achor, das Tal der Betrübnis, zum Tor der Hoffnung machen. Aus diesem Steinhaufen, der da aufgeschichtet wurde über den Leichen, über diesem Mahnmal für Gottes Zorn und Gericht, daraus wird das Tor der Hoffnung. So wie für uns aus diesem Mahnmal, über diesem Schandmal auf Golgatha, diesem Ort des Gerichts, ein Tor zur Hoffnung wird, wenn wir mit Jesus Christus leben. Da, wo Gott ist, da wird auch der Ort seines Todes und des Gerichts zum Tor, zur Hoffnung und zum Leben. So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. 1. Johannes 1, Vers 9. Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Der Himmel steht offen. Herz, weißt du warum? Weil Jesus gekämpft und geblutet darum. Amen.